Tourismus to go, der Podcast. Inspiration und Wissen für die Gastgeber von morgen.
Es gibt nicht viele Unternehmer, die man anruft, wenn es größer wird als alles andere. Christian Kittil ist einer davon. Er hat mit 19 seinen ersten Ball organisiert, mit 20 war er schon selbstständig. Er hat unter anderem den Liveball mitgeprägt und heute ist sein Unternehmen Impact Catering eines der führenden Caterer Österreichs. Und heuer im Mai einer der Höhepunkte aus meiner Sicht. Er war offizieller Event-Supplier des Eurovision Song Contests in Wien. 7000 Gäste, 170 Mitarbeiter. Ihr als Profis könnt euch vorstellen, was das bedeutet. Mein Name ist Alexander Krübling, das ist Tourismus to go und das ist Christian Kittil. Herzlich willkommen im Studio.
Herzlichen Dank, danke für die Einladung.
Lieber Christian, bei dir weiß ich nicht ganz, wo ich anfangen soll. Grundsätzlich mal vielen Dank, dass du gekommen bist und dir die Zeit genommen hast. Es ist so, du bist mein erster Gast, der aus dem Catering-Bereich kommt im Podcast. Und wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, fängt man am besten ganz vorne an. Erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Werdegang. Also du hast das Modul absolviert in Wien, die Tourismusschule.
Ja, also ich habe mit der fünfjährigen Hotelfachschule angefangen. Eigentlich wollte mein Vater, dass ich Abwassertechnik in der HTL in Pinkerfeld mache. Aber Gott sei Dank gab es dann die Entscheidung, ich gehe ins Modul und in die Hotelfachschule. Habe Dienstleistung kennengelernt, die klassischen Serviceerfahrungen gemacht, die Praktika gemacht und habe beschlossen, ja, das ist genau meins.
Und also ich habe recherchiert, du hast dann nach dem Modul einen Ball organisiert, den Tourismusball.
Ja, es war so, dass das Modul hat quasi gesagt, die Schüler dürfen keinen Ball mehr organisieren. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir den ersten Wiener Tourismusball in den Sophiensälen, natürlich gemeinsam mit den Schülern organisiert. Unser Break-Even lag, glaube ich, bei 400 Gästen. Und es war, oh Wunder, waren wir, glaube ich, bei 1600 Gästen, die dann an einem Montag in den Sophiensälen den legendären ersten Wiener Tourismusball gefeiert haben.
Das war noch zu Zeiten, also für die Jüngeren, wo noch in den Sophiensälen Events stattgefunden haben. Und danach hat es eigentlich gleich begonnen mit der Selbstständigkeit. Aber was mich interessieren würde, du warst damals 19 oder 20 Jahre alt. Normalerweise sagt man, ich schnuppe jetzt mal in die Berufswelt hinein und arbeite mal irgendwo. Du hast aber gesagt, ich mache mich selbstständig. Warum?
Ich habe ein bisschen die Freiheit genossen, so auf der Art, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe dann mein erstes Faxgerät, glaube ich, gekauft und habe beschlossen, ich baue mein Unternehmen so auf, dass ich innerhalb von 3 Monaten zusperren kann und jederzeit wieder was anderes machen kann. Aber wie es halt so ist, hat man dann den ersten Überziehungsrahmen unterschrieben für den ersten großen Event, weil man was vorfinanzieren muss, den ersten Leasingvertrag. Und irgendwann ist man draufgekommen, na, in 3 Monaten geht es nicht mehr aus, zuzusperren. Und ja, und seitdem bin ich eigentlich selbstständig.
Du hast damals den Küchenchef vom Hilton gehabt für das Event, den Werner Matt. Und wie hast du das alles hinbekommen mit 19?
Man muss sich halt auf das Wichtige fokussieren und das eine Thema war halt natürlich, wenn du damals die ganzen Top-Gastronomen einladest, die natürlich die klassische Ballatmosphäre mit einem gediegenen Dinner am Abend in den Sophiensälen haben wollt und ich Praktikant im Wiener Plaza war, bin ich natürlich zum Herrn Matt gegangen und gesagt, Herr Matt, würden Sie beim ersten Wiener Tourismusball uns die Küche machen? Und er hat natürlich diese Ehre entgegengenommen und ist mit seiner gesamten Küchenmannschaft gekommen. Und hat, glaube ich, mit 20 Leuten, ich glaube, insgesamt 60 Portionen Essen verkauft. Also es war ein Top-Niveau. Ja. Und so hat es halt begonnen. Und dann haben wir halt die Gastronomie, die Getränke haben wir halt selber verkauft. Die Disco haben wir unten gemacht, da wo halt der meiste Umsatz geht. Wir haben mit den Sponsoren gesprochen, von Schlumberger Sekt bis Ähnlichem. Haben halt gesagt, möchtet ihr beim ersten Wiener Tourismusball, unterstützt ihr uns? Ja, und so haben wir alles aufgebaut. Und so war es dann im Nachhinein ein großer, sowohl wirtschaftlicher als auch sonst ein Erfolg.
Und das war so der Auslöser, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt weiter? Oder?
Naja, der Auslöser war dann, ein Gast davon war der Chef des Europäischen Radiologenkongresses, der schon damals einer der größten medizinischen Kongresse in Europa war, der allerdings dann in einen jährlichen Rhythmus, der war früher alle 2 Jahre in Wien und da ist der Chef zu mir gekommen, wo ich auch als Praktikant war und immer so, damals war es noch üblich, man hat diese Programmhefte verschicken müssen, weil man musste sich ja für diesen Kongress mit Fax anmelden. Also ich hoffe, Sie kennen noch alle das Fax. Und da musste man halt eine ganze Welt, und da sind wir immer als Praktikanten quasi gesessen und haben uns halt ein paar Schilling noch damals dazu verdient und haben eben gesackelt, wie es so schön heißt, also sprich die Kuverts beklebt mit den Adressetiketten und dann versendet. Und der war als Gast dort und gesagt, genau so möchte ich meine Social Events für unsere internationalen Gäste, und hat mich damals engagiert, ich soll doch bitte das rundherum organisieren vom Europäischen Radiologenkongress.
Das ist eigentlich eine fast unglaubliche Geschichte.
Dann ging es aber auch schon weiter. Dann hat er zu mir gesagt, ja, ist alles toll, was ich mache, aber das einzig wirklich Coole, was es gibt in Wien und in Europa, ist der Liveball. Und dann hat irgendwann Gary Kessler angerufen, hat die Telefonnummer, weil wir haben damals noch die Clubbings, die Gastronomie für die großen Clubbings gemacht. Gary Kessler hat angerufen und gesagt, er hat die Telefonnummer vom Wiener Rathaus. Ich bin der einzige Gastronom, der ohne Schäden das Wiener Rathaus verlassen hat. Ob ich mir ehrenamtlich vorstellen könnte, die Gastro-Koordination vom Liveball zu machen, weil es ist nicht nur im Rathaus, sondern zum ersten Mal auch draußen am Rathausplatz mit gewissen Sicherheitsauflagen. Und ich habe so wie immer ja klar gesagt und haben mir das Thema angehört und wir haben dann eine Lösung gefunden.
Das sind ja relativ große und aufwendige Events, und ich kann mir vorstellen, dass Gary Kessler vielleicht in der Zusammenarbeit nicht der einfachste Mensch ist, das ist nur Mutmaßung. Gibt es da Momente, wo man sich denkt, das ist mir jetzt vielleicht eine Nummer zu groß oder hätte das nicht machen sollen? Oder denkst du gar nicht so?
Naja, man ist jetzt mittlerweile aufgrund aller Auflagen und aller möglichen Dinge, jetzt ist jetzt immer mehr verstärkt, kommt das Umweltthema zum Tragen. Es kommen natürlich Sicherheitsauflagen, die vor 20 Jahren noch nicht gegeben sind, wo man mittlerweile sagt, um das Ziel, nämlich des tollen Events, der auch wirtschaftlich erfolgreich ist, umzusetzen, gibt es halt immer öfter das Thema, nein, das geht nicht mehr oder man kann sich auch nicht mehr leisten.
Du hast ja bis dahin, wenn ich das richtig gelesen habe, eigentlich immer zuliefern lassen, Küche, und hast dann eigentlich eine eigene Großküche gebaut. Wann war denn das ungefähr?
Naja, wir haben eigentlich die großen Clubbings mit 3.000, 4.000, 5.000 Gäste gemacht, und da war es ein bisschen notwendig, dass wir ab und zu ein paar Brötchen in einem kleinen 40-Mann-VIP-Bereich gebraucht haben, die haben wir zugekauft. Und dann irgendwann mal 2006, 2007 ist das Catering immer mehr geworden. Wir haben dann schon eine eigene Mitarbeiterin aufgenommen, die sich nur um die Koordination kümmert. Getränke haben wir immer selber gemacht, weil Gläser und Kellner hatten wir genug. Nur die Küche hat uns gefehlt. Und dann irgendwann einmal 2007, wie wir dann die Ausschreibung für die Euro 2008 gewonnen haben, haben wir gesagt, gut, wir müssen jetzt eine Küche bauen. Und so habe ich damals die erste Catering-Küche gebaut, noch im dritten Bezirk. Und mein eigenes Catering, also jetzt auch mit der Kochinfrastruktur, gemacht.
Und was hat das betriebswirtschaftlich verändert, die eigene Küche?
Na, die eigene Küche hat gleich einmal das wunderbare Thema Küche mit all seinen Personalproblemen verursacht. Da ist man gleich einmal andere Gehaltsstruktur gewohnt gewesen. Natürlich auch Hygieneauflagen etc. etc. Also Lebensmitteleinkauf, ein Getränk hält jetzt halt 6 Monate, wenn man es nicht braucht. Mhm. Beim Clubbing war das kein Problem, da hat man halt die Kiste Bier wieder in den Keller gestellt und auf das nächste Clubbing gewartet. Beim Catering bzw. beim Event ist es halt schwieriger, weil die zu viel Tomaten eingekauft, die halten keine 6 Monate im Normalfall. Und da haben wir halt dann auch Warenwirtschaft bei der Küche gelernt.
Damals so 2007, 2008, so in der Zeit, war es da einfacher mit dem Personal oder ist das genauso ein Thema wie heute
gewesen? Nein, ich glaube, das Thema Personal war damals sicher noch einfacher, weil man einfach einen Mitarbeiter angerufen hat und gesagt hat, du möchtest ein Geld dazu verdienen, kannst du dir am Samstag rechtzeitig freinehmen? Ja, da ist mittlerweile, habe ich das allgemeine Gefühl, dass ich sage, das persönliche Work-Life-Balance ist wichtiger als, sage ich jetzt, Geld dazu verdienen. Gerade bei den Jungen haben wir das Thema, wenn der nach 3 Einsätzen das Geld erreicht hat, was er für dieses Monat braucht. Es wird nicht eine Stunde mehr gearbeitet, wenn es nicht notwendig ist.
Ich habe auch gehört, dass viele, oder dass es auch schwierig geworden ist, weil man, also früher gab es, glaube ich, auf Vertragsbasis, man konnte auf Honorarnote Leute beschäftigen, das geht ja gar nicht mehr.
Es war auch schon damals nicht so, da haben noch viele mit der Honorarnote und dann haben sie noch jedem unterschreiben lassen, du bist für die Steuern selbst verantwortlich. Aber auch schon damals, rund um 2000, war es so, dass du eigentlich jeden ordnungsgemäß, wenn er einen Kollektivvertrag zugeordnet war und wenn man Gastronomie macht, ist man dem Gastrokollektiv zugeordnet, dass der auch sogenannt fallweise oder geringfügig oder Teilzeit angestellt werden musste. Das hat damals, da hat sich die Gebietskrankenkasse und die Prüfer sehr gefreut, wenn sie dann bei manchen Mitbewerbern einen ganzen Stoß an Honorarnoten gefunden haben. Das hat ein paar Menschen die Nerven gekostet, aber wir haben es damals schon, wir haben uns immer, was dieses Personalthema betraf, auch was Datenbanken und wie akquiriere ich Mitarbeiter, das war immer schon eines unserer Steckenpferde, wo wir gesagt haben, wir brauchen kurzfristig viele Mitarbeiter und wie können wir das zu den damaligen rechtlichen Gegebenheiten einigermaßen korrekt machen.
Das stelle ich mir gar nicht einfach vor, also man braucht ein ziemlich großes Netzwerk an Leuten, die Zeit haben und auch mitarbeiten wollen. Wie schwierig ist das heute?
Also ich sage, wir hatten vor Corona 1,5, 2 Mitarbeiter. Wenn ich zu denen gesagt habe, du, wir haben in 2 Wochen eine Gala für 1000 Leute, wir werden wahrscheinlich 130 Kellner brauchen, hat sie gesagt, ja, schick mir morgen eine E-Mail. Heute, um 130 Kellner zu brauche ich 4 Leute, die nur in der persönlichen, eine Datenbank, eine Software, wie ich sie schon nenne, die mittlerweile ein Vermögen kostet. Und du musst die doppelte oder dreifache Menge an Leute kontaktieren, damit du wieder 100 Leute bekommst.
Wie viele Leute arbeiten bei euch in der HR-Abteilung?
In der HR mittlerweile 6.
Und die sind
fix angestellt und sind nur sowohl mit den Vollzeitmitarbeitern und all ihren Problemen, Wünschen, Katze, Pflege, Urlaub, ich weiß nicht, was alles auf uns zukommt, bis hin natürlich bei den Aushilfen mit, er braucht diese Bestätigung, er möchte doch nicht.
In der Küche wird es ja nicht viel einfacher sein, da müsst ihr auch Leute fix anstellen.
Genau, wir sind insgesamt über 170 Fixangestellte. Und eben punktuell, so wie bei einem Song Contest oder in diesem Monat, haben wir noch einmal 800-900 Mitarbeiter, individuelle Namen, teilweise nur für 4 Stunden angestellt gehabt. Das gehört alles verwaltet. Mittlerweile braucht man nicht zu jedem Arbeitsvertrag, auch wenn jemand nur 4 Stunden braucht, eine digitale Unterschrift. Braucht für einen Koch mittlerweile 3-mal unterschrieben, dass er weiß, dass der gelernte Koch, dass das Messer scharf ist, weil sonst hat das Arbeitsinspektorat wieder ein Problem. Also brauche eine Hygieneschulung, sonst hat das Marktamt, das muss ich geschult haben, unterschrieben sein, vom Mitarbeiter verwaltet sein. Also der Verwaltungsaufwand für Mitarbeiter ist mittlerweile, sage ich jetzt mal, in den letzten 20 Jahren hat sich verdoppelt.
Kannst du da noch gut schlafen?
Naja, der 15., also immer so rund um den 15. und so rund am Monatsende. Und jetzt dieses Monatsende.
Wenn man das, wenn man es jetzt chronologisch weitergeht, 2008 war die Euro in Wien. Das war auch ein wichtiges Jahr in der Unternehmensgeschichte. Ja. Ihr habt da genau was gecatert. Was war das?
Wir waren einerseits der Generalgastronom der gesamten Fanzone Wien. Wir haben zusätzlich noch die Publikumsgastronomie im Stadion Red Bull Salzburg gemacht. Wir haben die Meindls Kaffeewelt, das war so eine Kaffeewelt, die zwischen Natur- und Kunsthistorischem Museum aufgebaut war, gekettert. Und was haben wir sonst noch gemacht? Ah ja, und wir haben für alle Stadien bis nach in die Schweiz die Mehrwegbecher gemacht.
Mehrwegbecher, das war damals noch gar nicht so ein großes Thema, wie überhaupt Nachhaltigkeit damals auch eigentlich, muss man so sagen, eigentlich niemanden interessiert hat oder nur ganz wenige.
Damals hat man noch ein Fassel Bier gekauft und die Brauerei hat dir eine Stange oder eine Kiste Einwegbecher dazu geschenkt. Also es ist eigentlich war kein Bedarf für Mehrwegbecher damals.
Das ist heute anders. Ich habe einmal ein Zitat von dir gelesen. Du hast einmal gesagt, Impact Catering baut 1005-mal im Jahr ein Restaurant auf. Kommt das noch hin? Ist das so eine Zahl, 1500 Veranstaltungen pro Jahr, die ihr schupft?
Es ist, sage ich, ganz einfach, wenn wir jetzt für dich da für 20 Leute eine kleine Pressekonferenz aufbauen, muss ich mir überlegen, ob ich Zucker, Löffel, Kaffeemaschine, ich weiß nicht, was ich alles brauche, Mistkübel, 3 Mistkübel, weil wir natürlich das Umweltzeichen haben, damit wir alle Fraktionen trennen können. Ich muss 3-mal mit dir telefonieren, ich muss mal anschauen, ob ich aus deiner Tiefgarage überhaupt rauskomme, ob ich in deiner Ladezone stehen darf. Dann hat leider die Sekretärin verschlafen, wir sind zwar um 8.30 Uhr da gewesen, aber die Tür war zu. Also so. Und dann haben wir nachher für 20 Leute die Kaffeepause gemacht und deine Gäste sind aber eine halbe Stunde früher gekommen und es musste alles ein bisschen schneller sein. Der Kellner hat hoffentlich nicht verschlafen und das Geschirr war sauber und der Kaffee heiß und das Brötchen kalt. Also. Und dasselbe hast du bei 1500 Leute Galadinner oder 4000 Leute Weihnachtsfeier. Es sind im Prinzip, musst du jedes Mal vom Mistkübel bis zum Abräumtisch, vom Glas bis zum Zuckerstreuer alles mitnehmen.
Das heißt, es gibt dann für jedes Event einen Projektmanager, eine Projektmanagerin, die.
Genau. Es gibt einen sogenannten Projektleiter.
Ja, und die sind immer telefonisch erreichbar für die Kunden.
Genau.
Stelle ich mir auch gut vor. Genau. Nochmal ganz kurz zur Nachhaltigkeit. Ihr habt unter anderem das Umweltzeichen bekommen. Ihr hattet schon ganz früh Photovoltaik und so weiter. Bei so großen Unternehmen ist das, also war das damals noch gar nicht so selbstverständlich. Was ist das, so ein persönlicher Antrieb von dir?
Es ist ein persönlicher Antrieb. Ich fahre, glaube ich, seit 12 Jahren Elektroauto. Da haben mich viele noch irgendwie bemitleidet und haben gemeint, mein Gott, du Armer. Oder was ist das für ein Auto? Das kennt keiner. Damals haben noch Freundinnen von mir gesagt, also noch von namhaften Autofirmen Marketingleiter waren, haben zu mir gesagt, Christian, wenn wir wollen, so ein Elektroauto könnten wir in 3 Minuten bauen. Ja, jetzt gesagt, 12 Jahre später wissen wir, wo die Reise hin ist, und so mancher großer Autokonzern zittert, was die Elektromobilität betrifft. Ähnlich mit Photovoltaik, wo jeder gesagt hat, so ein Blödsinn brauchst du nicht. Bei den Strompreisen, die wir derzeit haben, also damals vor 15 Jahren, das rechnet sie nie, das rechnet sie frühestens in 20 Jahren und dazwischen ist es 3-mal kaputt. Jetzt lache ich, also gerade bei den aktuellen Strompreisen. Und es ist ein bisschen ein persönliches Fabel, weil ich sage, dieses Thema kluge Nachhaltigkeit, also ich bin kein Ökoterrorist, der jetzt, sondern der einfach sagt, das ist einfaches Nachdenken, das ist genauso, ja, ich habe eine Rezeptdatenbank, deswegen, dass ich nicht zu viel einkaufe, und automatisch dadurch ergibt sich eben, dass ich nicht zu viele Lebensmittel wegschmeiße. Und ich denke nach, wie viel Essen 1000 Menschen essen könnten und wo wir es optimieren könnten und so weiter. Das ist nichts anderes, als dass ich einfach gewisse Ressourcen nicht verblasen muss, wenn es nicht notwendig ist. Eine ökologische Reform gibt, die aber teilweise zumindest dasselbe Ergebnis liefert oder teilweise auch manchmal ein besseres.
Und heute wird das gar nicht mehr groß diskutiert, das ist schon selbstverständlich eigentlich.
Es wird nicht mehr groß diskutiert. Es ist einerseits sehr mühsam, wo ich ehrlicherweise sage, wenn du jetzt für 10 Leute eine Kaffeepause hier machst, ist es vielleicht manchmal gescheiter, ich nehme keine 3 Mistkübel mit. Und es ist vielleicht doch das Milchpackerl im Tetrapack, als ich jetzt 6 Kilo Glasflaschen raufschleppe in 3 verschiedenen Milchrichtungen. Und umgekehrt, bei großen Geschichten gibt es durchaus noch immer Verbesserungspotenzial. Mhm.
Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt dieses Jahres. Das war der Eurovision Song Contest. Ja. 7000 Gäste, habe ich gelesen, habt ihr da gemacht. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel Personal war da für euch unterwegs? 170, 200 Leute, sowas, gell?
Ja, es waren insgesamt, ich habe mir gerade jetzt die aktuellen Zahlen, weil wir mussten natürlich auch, oder wir wollten auch eben eine komplette CO2-Bilanzierung machen und mussten evaluieren, wie viele Mitarbeiter es waren, wie viele Mitarbeiter mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie viele mit dem Auto angereist sind. Und es waren insgesamt 782 Schichten. Also sprich, 782 Schichten waren quasi im Einsatz, und es waren über 220 individuelle Namen, weil teilweise hat halt einer nur am Donnerstag gearbeitet. Stärkster Tag war natürlich Samstag, das Finale.
Also auch einiges an Bürokratie. Ich hätte eine Geschäftsidee, vielleicht eine eigene Firma gründen, die sich nur um die Bürokratie kümmert. Nein, lassen wir das. Ihr habt beim ESC bewusst auf eine österreichische Menülinie gesetzt. Und keine internationale Kompromissküche gemacht. Also es gab Tafelspitz, Saibling, Erdbeerknödel. Wer hat denn diese Entscheidung getroffen? Ist das von euch gekommen oder war das eine Vorgabe?
Naja, das eine Thema war, Song Contest wollte eben nach den Green Meeting-Richtlinien zertifiziert werden. So, und dann hat Song Contest oder der ORF, sage ich mal, in seiner Ausschreibung auch gesagt, er hätte gerne eine gewisse Bioquote und diese auch noch regional. Das waren die Vorgaben. Und dann ist man eigentlich schon im Eventplanen, wo ich jetzt einfach sage, wenn ich nach Italien fahre, ich brauche kein Wiener Schnitzel und keine Stelze dort essen. Ich sage, ich freue mich auf eine gute Pasta. Und so ähnlich habe ich das gesehen, weil wir natürlich, das ist ein internationaler Event. Und ich sage, natürlich freut sich der Wiener Gast auch über einen guten Tafelspitz. Aber gerade der internationale Gast soll die gute Kulinarik, die wir definitiv in Österreich haben, einfach kennenlernen. Und das ergibt sich automatisch mit regional Bio. Dann bist du schon, plus den Gegebenheiten, die du in der Location hast, also sprich, wir hatten dort keine 600 Quadratmeter Küche mit Abluft und allem, was man braucht, sondern wir hatten irgendein ausgeräumtes Möbellager, in denen wir quasi eine, sag ich jetzt mal, Interimsküche beziehungsweise eine Vorbereitungsküche reinbauen mussten. Also man musste halt eben Gegebenheiten, die Richtlinien des Umweltzeichens, Richtlinien des Marktamts, Richtlinien des Arbeitsinspektorats, Sicherheitsrichtlinien, von Seiten Song Contest und so weiter beachten, und daraus hin hat sich dieses Konzept ergeben.
Das heißt, da darf auch nicht zu oft, dürfen nicht zu oft irgendwelche LKWs mit Lebensmitteln zwischen Großküche und Event
pendeln. Es war relativ einfach, dass die Stadthalle ist 2 Wochen vor dem Event komplett, also wie in einem Lockdown geschlossen worden und alles, was ab diesem Zeitpunkt, also nach diesem Zeitpunkt eingebracht worden ist, und es war völlig egal, ob ich mit einem Rucksack mit meinem Laptop hineingegangen bin oder der LKW vor der Tür gestanden ist, musste von der Polizei kontrolliert werden oder von den Sicherheitskräften. Und ist eben untersucht worden, ob Bombe, zu viel Flüssigkeit etc. Sprich, wenn du mich angerufen, und dasselbe gilt auch für den Mitarbeiter, die mussten ja alle quasi registriert sein und wurden alle polizeilich überprüft und die hat im Durchschnitt zwischen 2 und 7 Tage gedauert. Das heißt, wenn ich dich am Dienstag angerufen habe, ob du mir am Abend helfen kannst, hätte ich es nicht geschafft, dich reinzubringen, weil ich hätte dich müssen akkreditieren und das wäre sich nicht ausgegangen.
Keine Chance also. Und es ist alles gut gegangen aus deiner Sicht? Hat alles funktioniert?
Also ich muss sagen, es ist wirklich auch dank ORF und des gesamten Umfeldes. Es waren natürlich einige Menschen dabei, die auch schon vor 12 Jahren oder 11 Jahren dabei waren. Das heißt, man wusste schon, auf was man sich eingelassen hat. Es war natürlich wie immer ein bisschen das Chaos, so wie bei jedem großen Event. Der eine sagt 500, der andere sagt 700, der eine sagt 18 oder der nächste 19 Uhr. Irgendwo dazwischen lag dann die Wahrheit. Und der Security hat den Zahlencode nicht mehr beim ersten Mal anliefern gefunden vom Gitter. Dann war das Gitter endlich offen, der LKW war herinnen. Aber der Hund ist so lange gestanden, dass er jetzt schon wieder eine Pause gebraucht hat. Haben wir wieder eine Viertelstunde warten müssen, bis der Bombenschnüffelhund wieder, seine Stupsnasel wieder entspannt war. So, und dann durften wir erst die Sachen hineinbringen. Es hat alles, manches ein bisschen länger gedauert, manches musste sich halt, wie es so schön heißt, eingrooven. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, jetzt nicht nur vom Catering, sondern auch für Wien oder Österreich haben wir uns wirklich top präsentiert. Und gerade was die Kulinarik betrifft, haben wir gerade von den internationalen Gästen extrem positives Feedback bekommen, dass sie überhaupt in so einer hohen Qualität so ein tolles Essen bekommen haben. Und auch dieses, sage ich jetzt mal, Bio-Anteil und so weiter ist ihnen bewusst gewesen oder bewusst geworden. Und das haben sie in den anderen Teilen, also Ländern der Jahre davor nicht bekommen.
Mhm. Sag mal, gibt es irgendwelche Trends, die Auftraggeber, also die sich jetzt so abzeichnen? Was ist denn besonders gefragt bei den Events? Also Bio hast du schon erwähnt, das wird sicher ein großes Thema sein. Gibt es da noch was?
Naja, es ist, also eher sind die Green Meeting Richtlinien, also sprich, also einerseits definitiv ist Lebensmittel sind wertvoll, also die Abfallverschwendung, was passiert mit den Lebensmitteln danach, das ist immer mehr, das hat jetzt auch gar nichts mit dem Umweltzeichen zu tun. Das Bio und nachhaltig und ich sage dieses Mehrweg-Kreislaufwirtschaft, das ist jetzt mittlerweile gerade bei den großen Konzernen, ist das in ihren Policies drinnen, sie müssen es, die Eventabteilungen müssen es teilweise so umsetzen. Und da tust du dir natürlich leichter, wenn du mit einem Green-Event-Caterer agierst, als wenn du das mit einem Wirten um die Ecke machst, der über Abfallwirtschaftskonzept nicht einmal weiß, wie man die 3 Buchstaben schreibt, geschweige denn, wie er eine Biozertifizierung überhaupt nachweist. Mhm. Weil es wie überall immer ein bisschen eine Zettelwirtschaft ist.
Und so was Kulinarik angeht, gibt es da irgendwie Trends? Wird das vegetarisch-vegane Angebot, wird das öfter nachgefragt? Oder?
Also vegetarisch-vegan ist mittlerweile fix. Du kommst aus dem Thema gar nicht mehr raus, dass du zumindest, sag ich jetzt mal, zwischen 20% und 25% einfach hast. Also der klassische Gemüsestrudel mit Schnittlauchsauce, den man sich früher aus dem Tiefkühler rausgeholt hat und den gab es dann so auf jeder schönen Wirtshauskarte irgendwo auf Seite 7, ja. Mit dem kommst du einfach nicht mehr durch. Du hast dann natürlich auch nochmal ab einer gewissen Personenanzahl, du hast das Thema Gluten, du hast das Thema Laktose, wo du auch bei den Desserts halt schaust, dass du irgendwas Glutenfreies dabei hast, weil die Intoleranzen, sage ich jetzt einmal auch, ob es Intoleranzen sind, teilweise sind es halt auch gerade Modeerscheinungen bei manchen oder der Ernährungsberater hat gesagt. Also das kommt immer mehr und das solltest du halt das dementsprechende Portfolio oder einfach anbieten oder parat haben.
Mhm. Du hast ja noch ein zweites Business, das Webrestaurant. Mhm. Magst du uns ein bisschen was erzählen darüber?
Ja, das Webrestaurant hat damit angefangen, dass quasi mein Küchenchef das eigentlich damals 2006 erfunden hat und hat einfach beschlossen, dass was er bei einem namhaften Caterer weltweit gekocht hat, hat er grammgenau rezeptiert. Relativ einfach, du bestellst einen Tag vorher, so, dann gehst du am Nachmittag einkaufen, produzierst es frisch, cook and chill und lieferst es am nächsten Tag. Und da waren wir auch schon, er hat gesagt, es gibt keine schöne Einwegverpackung, wir liefern das auf Porzellanteller aus. Und so hat das Webrestaurant begonnen. Es hat sich, muss man sagen, ehrlicherweise von damals auf heute verzehnfacht, was die Mengen mittlerweile betrifft. Und es ist natürlich auch diesem Trend jetzt mittlerweile geschuldet. Das hat sich auch durch Corona ergeben. Man ist nicht mehr in der klassischen Kantine. Die Kantine kann teilweise, weil eben so viele Trends da sind, der eine will die Hausmannskost, der nächste will asiatisch, der Bowl ist gerade gefragt, es muss Bio sein, der nächste, dem ist wurscht, der macht gerade Diät. Das können teilweise klassische Kantinen mit dem Personal gar nicht mehr darstellen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, hat sich dieses im Büro essen und dann vielleicht auch um 14 Uhr essen und nicht oder schon um 11 Uhr essen, hat sich das Webrestaurant, muss ich sagen, wirklich durchgesetzt.
Das heißt, das wird schon angeliefert, angerichtet am Porzellanteller?
Richtig.
Und auch die Teller werden dann abgeholt?
Genau, und das kommt in einer Thermobox geliefert. Du nimmst dir dein Essen raus und erwärmst es. Oder beziehungsweise wir haben jetzt dann irgendwann einmal vor 15 Jahren mal draufgeschrieben, dass das Schokomousse bitte nicht in der Mikrowelle zu erwärmen ist. Und der Blattsalat mag es auch nicht, wenn er im Kombidämpfer bei 180 Grad 30 Minuten drinnen ist. Aber wenn du das geschafft hast und die Folie entfernt hast mit deinem Namensschild, das haben wir auch gelernt, du darfst in einem Büro, wenn du 6 Teller anlieferst und alle einen Tag vorher jeder was anderes bestellt hat, kannst du dir sicher sein, dein Kollege isst das Schnitzel und du kriegst nur noch das andere, was übrig bleibt. Deswegen haben wir dann Namensschilder draufgeklebt. Seitdem funktioniert es recht gut und wenn du fertig bist mit dem Teller, dann kannst du ihn wieder schmutzig, oder beziehungsweise manche spülen ihn halt leicht ab, gibst ihn wieder schmutzig in die Box und am nächsten Tag kommt ein Fahrer, nimmt die Box automatisch mit und gibt dir die neue Box, beziehungsweise schlichten es dann vielleicht manchmal auch in den Kühlschrank gleich ein.
Und bist du zufrieden mit der Performance?
Ich bin zufrieden. Ich muss ehrlicherweise sagen, Klassiker halt, wir haben 4-5 Jahre lang nichts getan in diesem Thema EDV und sind jetzt seit 2,5 Jahren daran, ein neues EDV-System, ein Bestelltool, weil sich da halt sehr viel getan hat, zu programmieren und hoffe, dass wir es im September dann mit mehr Optionen, auch was die Bestellmöglichkeiten, Zahlungsmöglichkeiten etc., Routenplanung, dass das alles fertig wird.
Da wird die KI vielleicht helfen.
Spannendes Gespräch. Unsere EDV-Firma, die mit der wir seit 2 Jahren sind, sagt zu mir, Christian, wenn du willst, wir können dir auch ein paar so interne Sachen noch programmieren, weil die KI, also ein Briefing dauert mittlerweile länger als das Programmieren. Noch nicht für offizielle Sachen oder wichtige Dinge, aber zumindest für das Interne, sage ich jetzt einmal, gibt es da extreme Entwicklungen.
Ist das schon sehr, sehr brauchbar, ja. Zum Abschluss würde ich dich gern fragen, also angenommen, ich würde zu dir kommen und sagen, ich möchte ein Catering-Unternehmen gründen. Was wären denn so deine 3 Tipps an mich?
Du solltest dir wirklich irgendwo einen Stammkunden schon haben, der dir zumindest eine Grundauslastung und nicht nur einen Event im Jahr, sondern wirklich mehrere Events quasi garantiert. Wenn du das geschafft hast, dann würde ich schauen, dass du dir eine schöne Struktur an tollen, guten Mitarbeitern aufbaust, die so flexibel sind. Ja, dann könntest du starten, wenn du noch die Infrastruktur dazu hast. Aber ehrlicherweise. Vielleicht doch was anderes.
Vielleicht doch was anderes. Und ich glaube, der 4. Tipp wäre, mach es lieber nicht.
Ja, das ist der wichtigste.
Vor allem nicht im Jahr 2026. Das war die heutige Folge mit Christian Kittil. Lieber Christian, danke für deine Zeit und für die Offenheit. Alle Links zu Impact Catering findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, denn gute Gespräche verdienen Reichweite. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
Das war Tourismus to go. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlags. Dein Partner für fundierte Brancheninsights.